Ja, es ist jetzt gerade so ruhig geworden. Da nutze ich doch mal die Gelegenheit, um dazwischen zu grätschen und begrüße uns alle hier im Raum, auch die jetzt zugeschaltet sind. Letzte Woche gab es da so eine kleine technische Panne. Da wurden einige abgehängt, konnten dann nicht zukommen. Aber ich denke mal, dass wir auch das heute wieder im Griff haben und dass das dann auch entsprechend weitergeführt werden kann. Ich möchte den Abend einfach beginnen, so wie wir das auch gewohnt sind, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In den vergangenen Wochen hatte ich ja immer wieder Verse aus dem Neuen Testament genommen, die in der Tageslosung standen, um daran ein wenig zu verdeutlichen, was dieser Text so vom Kontext bedeutet. Heute möchte ich einmal unseren Wochenpsalm nehmen, den Psalm 90, den Sie sicherlich alle kennen, auch gelesen haben. Ich möchte so schwerpunktmäßig einfach nur auf von Vers 1 bis 6 reingehen, aber dann auch nochmal über den letzten Vers kurz nachdenken. Es heißt ja im Psalm 90, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden, die Welt und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom und sind wie ein Schlaf. Wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost, des Abends welkt und verdorrt. Wir haben also jetzt hier den Schöpfergott, der uns im Gebet vorgestellt wird, im Gebet Moses. Und er beginnt mit dem, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Zuflucht können wir ganz einfach auch mit Wohnung übersetzen oder wiedergeben. Also Zuflucht und Wohnung, wie wir das kennen, sind zwei Orte oder ein Ort, der Geborgenheit ausdrückt. Und das heißt also, wenn wir nach Hause kommen, jetzt im Bildlichen, nicht im Alltäglichen oft, aber im Bildlichen gesprochen, bedeutet nach Hause kommen, zur Ruhe kommen. Und auch wieder ein Stück zur Sicherheit kommen, zu sich kommen. Und was das bedeutet, merkt man natürlich dann erst, wenn bei einem eingebrochen wurde, dass man nicht mehr diesen Eindruck der Geborgenheit hat und der Zuflucht hat. Aber was hier der Mose schreibt, bedeutet also, dass wir zu Gott kommen können in einer dauerhaften Bergung und Geborgenheit. Und ich kann also nicht nur zu Gott kommen, wenn ich in Not bin, sondern ich kann auch zu ihm kommen und Ruhe finden, wenn mir einfach danach ist. Ich komme nach Hause. Dieses Bild steckt eigentlich hier drin. Und Gott ist ja ein Gott der Nähe. Er lässt sich ein Zelt bauen. Er will unter seinem Volk sein. Später haben wir den Tempel, wo er in seiner Gegenwart gegenwärtig ist. Er will unter den Menschen sein. Oder auch er schickt Jesus in die Welt, damit er unter uns ist und ein Teil von uns. Wie immer wir Psalm 90 lesen, und wir kommen auch unweigerlich auf Tod zu sprechen, aber wir dürfen diesen ersten Vers nicht vergessen, dass auch im Sterben Gott die Zuflucht ist. Und da heißt es ja, hier was schon vor Mose war. Unser Gott war, bevor 1. Mose beginnt. Es beginnt zwar, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber Gott war bereits schon da, bevor die Geburtswehen dieser Erde geschahen. Es heißt in Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt also, dieser Psalm geht einen Schritt weiter zurück. Uns ist nur bekannt, was seit der Schöpfung war. Aber Mose sagt uns hier, Gott war schon vor der Schöpfung da. Und das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt im Hebräischen drei Worte für Ewigkeit, was wir in Deutsch nur ein haben. Das erste ist Kadem, das ist die Urzeit vor der Ewigkeit her. Also Psalm 77, 6, ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Tage. Damit meine ich die Zeit, die jetzt schon war, die vorliegt. Und dann gibt es Ad, das ist diese endlose Zeit in der Zukunft von jetzt, die dann kommen wird. Da heißt es im Psalm 111, 3, was er tut, das ist herrlich und prächtig und seine Ewigkeit bleibt ewiglich. Und dann gibt es ein Wort, was beides umspannt wie eine Klammer. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und das ist Olam. Und das ist die Vergangenheit in der Klammer, wo alles zusammenkommt. Und das ist hier gebraucht worden. Also Gott ist der, der von Ewigkeit war, aber der in Ewigkeit auch noch sein wird. Und der auch jetzt hier unter uns ist eben. Also vorweltlich, überweltlich, aber nicht weltfremd. Und da sendet er seinen Sohn rein. Er sendet ihn in die Welt. Das heißt also, Gott, wenn wir von Ewigkeit zu Ewigkeit drüber nachdenken, Gott überdauert auch das, was uns als Menschen unvorstellbar erscheint, dass die Erde sich einmal verabschiedet. Das können wir uns kaum vorstellen, dass diese Erde mal nicht mehr sein wird. Aber dann wird Gott immer noch da sein. Der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Und das ist hier das Gegenteil. Wir haben hier ein Urteil Gottes. Er spricht jetzt. Er spricht jetzt in diese Zeit rein. Und wegen der gefallenen Menschheit müssen wir zu Staub zurückkehren, von dem wir kommen. Gott war, aber dann schuf er den Menschen. Und dann schuf er den Menschen, segnete ihn. Und jetzt ruft er ihn wieder zurück. Wir lesen das in 1. Mose 3, 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, von der du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Also Mose hat hier den Aufblick zu Gott und ist über die Tatsache ein wenig erschüttert, dass der Mensch so schnell vergeht. Und derselbe Gott, der die Menschen in das Dasein ruft, der überantwortet sie nach kurzer Zeit wieder dem Tode. Und gegen seinen Befehl, kommt her, Menschenkinder, kann niemand Einspruch erheben. Wenn er ruft, haben wir zu gehen. Wenn er ruft, haben wir zu folgen. Und dann spricht dieser Psalm, das wissen wir alle von diesen 80 Jahren, 70 Jahre, 80 Jahre, und das sind so ganz banale Zeitfetzen, wenn wir jetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit denken. Gott lässt also die Menschen sterben und ruft neue Generationen in das Leben. Und das zeigt seine Schöpfermacht. Und wenn wir den Psalm zu Hause vielleicht einmal nochmal nachlesen, dann stellen wir fest, dass da wenig Hoffnung in dem Psalm ist, was wir vom Neuen Testament wissen, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Dieser Psalm lässt es so ein wenig den Eindruck haben, wenn Gott ruft, war es das. Wir wissen aus der Schrift, dass es nicht so ist, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist und nicht der Toten. Aber bei all dem Schmerz, selbst wenn Mose kurz so denkt, bei all dem Schmerz bleibt Gott die Zuflucht. Und das ist das Alltragende und Überwältigende. Und dann gebrauchte, damit wir das überhaupt verstehen können, in Vers 4 so einige Bilder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist wie eine Nachtwache. Der Israelit teilte den Tag in 2x12 Stunden ein. Und die Nacht hat er eingeteilt in 3 Nachtwachen. 4, 8, 12. Das heißt, Mose stellt in dem ersten Bild, stellt er 24 Stunden, 4 Stunden gegenüber. Ein Tag wie eine Nachtwache. Und der zweite, das ist also ein Umrechnungsfaktor, den er hier benutzt. Und das zweite sagt er dann, du lässt sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf. Strom ist eigentlich hier gemeint, ein Gebirgsbach in den Alpen. Da ist nichts. Man geht, man wandert, da ist nichts. Und plötzlich nach einem Regen schießt es da entlang und dann ist ein Strom da. Aber kurze Zeit später ist er wieder weg. Alles wieder trocken. Und so nimmt er diese Bilder oder sagt, wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Und hier kennen wir natürlich all diese Bilder, was das bedeutet, wie ein Schlaf. Wenn ich jetzt von der Nachtwache komme, was sind 4 Stunden Schlaf? Jeder Arzt würde sagen, zu wenig. Reicht hinten und vorne nicht. Aber hinter diesem Schlaf steckt wirklich der Todesschlaf. Da steckt der Schlaf, wenn wir immer schlafen werden. Das heißt im Psalm 76,6, beraubt sind die Stolzen in Schlaf gesunken und allen Kriegern versagen die Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken in Schlaf Ross und Wagen. Auch das ist wieder so ein Bild, das könnte man jetzt ausmalen, die Zeit bleibt uns nicht. Aber ich denke, wir verstehen schon, was gemeint ist. Wie Gras. Wenn ich an meine Jugendzeit denke, wo ich im Oberallgäu beim Bauern geheut habe, dann bin ich morgens mit dem Trecker rausgefahren, habe das Gras geschnitten und mit demselben bin ich abends mit dem Ladewagen wieder nach Hause gefahren und hatte es als Heu auf dem Hänger, weil die Sonne es so schnell ausgetrocknet hat. Und das ist also Gottes Allmacht, die die Menschen wegreißt und der keiner widerstehen kann. Und der Mensch kann in Gottes Allmacht nicht bestehen, sehendes Auges wegen dem Ungehorsam. Und da zeigt uns jetzt der Psalm, wie der Mensch ist. Er ist ärmlich und er ist hinfällig. Einfach so. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, wer zu uns spricht. Das ist in erster Linie immer wieder Gott, der sich offenbart. Aber das ist auch Mose. Und jetzt vergessen wir mal alles, woran wir so kurz denken. Mose hat wie kein anderer Prophet den Tod kennengelernt. Das fängt an, dass er selber als Kind mit dem Tod auseinandersetzen musste, aber das hat er nicht so wirklich mitbekommen. Aber dann schlägt er den Ägypter zu Tode und dann muss er flüchten. Und dann nimmt er die Gebeine Josefs mit aus Ägypten, weil er darauf bestanden hat, hatte einen Toten dabei. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, da macht er eine Volkszählung. Und da kommen die auf 603.550 Menschen, Männer über 20 Jahre, die kriegsfähig waren. Die Leviten waren dabei gar nicht mitgezählt. Und wenn das nur die Männer waren, dann fehlen noch die Frauen, dann fehlen noch die Kinder, man könnte das fast vierteln. Und dann erlebt Mose in Kapitel 14, wie diese Generation sterben muss. Einfach sterben muss, weil sie dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam waren. Ich habe das jetzt einmal hier aufgeschlagen. Da heißt es in 4. Mose 14, die Verse 29, 30. Eure Leiber sollen in der Wüste verfallen, alle, die ihr gezählt seid von 20 an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnus, und Josua, dem Sohn Nuns. Und das können wir nachlesen. Erstmal der Vergleich in 1. Mose 1, 45, 47, da werden sie gezählt. Und dann sagt er nein. Und da hat Mose mehr wie jeder andere Prophet erleben müssen, wie eine ganze Generation sterben muss. Und vergessen wir auch nicht danach und dazwischen immer wieder auch zum Beispiel die Geschichte, wo die Schlange aufgerichtet werden musste, weil viele Menschen einfach gestorben sind. Und Mose ist überhaupt der Prophet, der uns ja vorher gesagt hat, ehe denn die Berge geschaffen wurden, warst du. Und er ist doch derjenige, der uns die Geschichte vom Paradies und Sünde mitbringt. Ohne Mose wüssten wir gar nicht, was im Paradies vorgefallen ist. Da gibt Gott diesen Propheten den Einblick nach hinten, was hinten war, was früher war, was damals war. Warum Adam und Eva sterben mussten. Und dann kommen wir zu Römer 6, der Tod ist die Sünde sollt. Das ist also die Menge, die es ausmacht. Also Gott empfindet unser Leben gar nicht als bedenkenswert und als lebenswert. Und deswegen heißt es in der Mitte des Psalms, Vers 12, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wörtlich übersetzt heißt das, lehre uns zählen unsere Tage. Aber es ist auch wieder so das Wort Gottes. Es will uns helfen, es will uns nicht demütigen und kaputt machen. Aber es will uns klug machen, weise machen. Viele Menschen leben so, als gäbe es keinen Gott und keinen Tod. Und dann kommt der Tod, dann sind sie nicht vorbereitet. Und die Schrift will uns vor dieser Torheit bewahren, wenn sie sagt, lehre uns bedenken. Wir sollen drüber nachdenken. Wir müssen nicht jetzt alles niederlegen und nur noch Angst haben. Aber eins ist sicher, wenn wir letzte Woche hier waren, sind wir heute eine Woche älter. Gott will, dass wir die Tage zählen, bis er wiederkommt oder bis er uns abruft. Und dann schließt er in Psalm 17 in den Versen, der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Was war es bei Mose? Bei Mose waren es die 5 Bücher und dieser Psalm. Das war seiner Hände Werk. Alles andere ist vergangen. Er hat uns viele Geschichten, viele Dinge gelassen. Aber in diesem, was er uns gelassen hat vom Wort Gottes, können wir forschen und lesen, wie ernst es Gott mit Leben und Tod ist und wie ernst auch Gott diese Sünde nimmt. Die Frage ist halt, was ist unser Vermächtnis, was wird sein, wenn wir gehen, was wird bleiben? Und da möchte ich noch einmal den Vers 12 lesen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht so ins Verderben laufen lässt, sondern dass du immer wieder Barrieren einbaust, wo wir nachdenken, wie es weitergehen soll. Manchmal in unserem eigenen Leben, aber manchmal auch durch das Leben anderer, das plötzlich verschwindet oder das in Krankheit endet. Herr, danke, dass auch im Rollstuhl du der Zufluchtsort sein kannst. Dass auch dann, wenn die Tage uns nicht mehr so gefallen, dass du dann uns nahe bist. Dass wir uns bei dir geborgen fühlen dürfen. Dass wir deine Gegenwart aufsuchen dürfen, Herr. Schenke uns diese Schau, diesen Blick, wenn die dunklen Tage kommen. Und fülle uns dann, Herr, mit deiner Freude, mit deinem Segen, mit deiner Liebe, damit wir auch diese dunklen Stunden ertragen können. Hab Dank, Herr, dass du auch heute zu uns reden möchtest, auch jetzt in der Bibelarbeit, auch gleich durch das Lied, Herr, dass wir einfach so verbunden sein dürfen. Und wir bitten herzlich um deinen Segen. Amen. Ja, heute ist das Lied 365 vorgeschlagen worden, und das hören wir mit Klavier. Also 365, das kann man sich gut merken, so nach der Jahreszahl der Tage, das singen wir dann alle 3 Verse.
Thank you.
Dankeschön auch für die Begleitung. Ich möchte, bevor ich mit Kapitel 3 beginne, noch so einige Gedanken zu Kapitel 2 abschließend sagen. Letzte Woche kam das Ende ja sehr plötzlich und ich habe das nicht geschafft. Es ist vielleicht auch unrealistisch, dass wir heute Kapitel 3 schaffen. Dann bringt die Blätter nächste Woche wieder mit. Ich hatte das ja am Anfang gesagt, mir geht es nicht darum, dass wir viel erledigen, sondern das, was wir machen, dass wir da einen tiefen Blick haben, weil das Wort ist ja reingesetzt und im Kontext steht es zu anderen prophetischen Worten. Also das Hauptwort war sammeln, kommt 12-mal vor in Kapitel 2 und die Schnitterarbeit ist einfach so gewesen, dass wir uns vorstellen müssen, dass der Schnitter mit der linken Hand einige Halme griff und mit der rechten dann die Sichel und diese abschlug. Und je nachdem gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es einige, die legten dann diese großen Halme über den Ärmel oder über die Hand, über das Handgelenk. Und beim nächsten Mal fielen dann einige hin und blieben einfach auf dem Boden liegen. Und wenn sie dann dachten, das ist jetzt groß genug, dann legten sie die Gabe hinten hin, bis dann die Mägde kamen und die aufsammelten. Das heißt also, das Korn selber wurde von den Mägden nachher noch einmal gesammelt und die Schnitter machten da richtig Quadratmeter. Jetzt gab es aber sorgfältige Arbeiter, wie es auch heute noch gibt. Und wenn die am Werk waren, dann blieb kaum was liegen. Da war natürlich der Chef stolz, aber die armen Witwen und Waisen guckten dann so ein wenig in die Röhre. Und jetzt passiert Folgendes, das ist Kapitel 2, wenn wir das noch dabei haben, müssen wir das mal gucken. Ruth bittet um eine Erlaubnis, die eigentlich nicht so verbreitet war und die auch nicht im Gesetz steht. Ruth wollte zwischen den Schnittern gehen. Die wollte nicht hinter den Mägden hergehen, was die noch übrig lassen, sondern sie wollte zwischen den Schnittern gehen. Und das lesen wir nochmal in Vers 7, wer das mitlesen kann. Sie hat gesagt, lass mich doch aufsammeln und sammeln zwischen den Gaben den Schnittern. Es gibt andere Übersetzungen, die löschen das und schneiden das anders raus. Aber original wäre, und sammeln zwischen den Gaben den Schnittern nach und ist gekommen und da geblieben vom Morgen an bis zum Abend, hat kaum ausgeruht. Also es ist halt die Situation, dass Ruth etwas anderes möchte, als eigentlich im Gesetz steht. Und jetzt steht der Vorarbeiter da, und kann nicht sagen, er kann nicht Ja sagen, er kann auch nicht Nein sagen. Aber er sagt erstmal wahrscheinlich zu ihr, warte bis Boas kommt. Auf jeden Fall ist es erstmal jetzt so eine Phase, dass da nichts zu machen ist. Und wahrscheinlich, während sie wartet auf Boas, geht sie hin und wieder und sammelt und stellt sich hin und wartet, bis der Eigentümer kommt und dann möglicherweise ihr die Erlaubnis gibt. Und jetzt nochmal Vers 7, dann sagt der Vorarbeiter zu Boas, von morgen an, von an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Also auch während der Wartephase war sie nicht irgendwie, hat sich hingesetzt oder war nicht passiv, sondern war irgendwie aktiv. Und wie gesagt, das sieht das Alte Testament nicht vor. Aber wenn wir den Unterschied von dem Bild verstehen, dann verstehen wir auch Vers 15 und 16, wo der Boas ihr die Erlaubnis gibt. Das heißt es in Vers 15, und als sie sich aufmachte zu lesen, und jetzt kommt es, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lass sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Und auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schelte sie darum. Wenn wir das jetzt, ich kann das nicht malen, ich bin nicht so begabt, ich bin kein Künstler im Malen, aber wenn wir das einmal so vor Augen und stellen können, dass ihr das hier erlaubt wird und sogar sollen die Mägden noch einiges rausziehen und zufällig fallen lassen, dann verstehen wir auch, was bedeutet, wenn Gott segnet, wenn Gott seine segnenden Hände darüber legt. Und deswegen brachte sie auch wahrscheinlich so einen großen Ertrag zwischen 15 und 7 Kilo nach Hause. Ruth war eine forsche Frau. Sie war mutig. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir mitnehmen müssen, wenn wir das Buch schließen, dass Ruth jemand war, die sich dem Schicksal nicht einfach nur ergeben hat, sondern die trotzdem weitergemacht hat. Und dann kommt natürlich das, was kommen muss, um das Kapitel 2 zu enden. Dann heißt es, aber die Zeit der Gersten- und Weizenernte ging vorüber. Also das, was hier aufleuchtet und was schön war und was Naomi und Ruth Ertrag brachte, das geht jetzt vorbei. Das war eine Zeit, sagte ich, ungefähr von 7 Wochen. Und jetzt sind die zwei Frauen wieder einsam und jetzt sind die zwei Frauen wieder nicht so versorgt. Und da kommen wir jetzt in Kapitel 3, wo wir in einer ganz neuen Situation sind. Kapitel 3, da ist das Wort, was uns beschäftigen wird, niederlegen und liegen. Und das drückt so ein wenig aus, was wir auch gerade im Psalm 90 gehört haben, ein wenig von dem Zur-Ruhe-Kommen. Ich lese einmal die Verse, in denen das deutlich wird. Es gibt auch in der deutschen Übersetzung da einige, wo es nicht so deutlich wird. Aber erstmal in Vers 4, da kommt es dreimal vor. Da heißt es, wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin. Decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin. Und jetzt müssen wir überlegen, Ruth, die Moabiterin, soll zur Ruhe kommen. Das wird auch in Vers 1 deutlich. Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass es dir wohlgehe. Und damit ist die Versorgung gemeint. Nicht die Liebesbeziehung zu Boas. Das ist also wie so ein Altersunterschied da von 15 Jahren, je nachdem 20, man weiß es nicht genau. Das spielt in dieser Geschichte keine Rolle. Das ist nicht Amerika, eine Love Story. Aber es ist hier etwas, eine gute Beziehung natürlich. Aber wir sehen hier auch Boas immer wieder mit seinem starken Charakter, den hätte ich auch gerne als Freund. Einen reichen Mann mit starkem Charakter hätte ich auch kein Problem mit, ne? Aber dieses zur Ruhe kommen, das ist eigentlich hier der Punkt. Bis jetzt war es so gewesen, sie war noch nicht zur Ruhe. Sie hat zwar schon gearbeitet, aber das war wieder vergangen. Dann lesen wir noch einmal in Vers 7, da kommt das zweimal vor. Als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge und er ging hin und legte sich hinter einem Kornhaufen und sie kam leise, deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Wenn wir das heute Abend machen können, wenn wir uns heute Abend ins Bett legen und zur Ruhe kommen, das sind Werte. Wenn wir wirklich dann mal wirklich abschalten können und zur Ruhe kommen dürfen, schätzen wir das nicht falsch ein. Das sind ganz, ganz große Dinge. Dass keine Sirenen heulen, dass keine Feuerwehr kommen muss, dass kein Einbrecher da ist, dass wir zur Ruhe kommen. Einfach zur Ruhe. Und das ist natürlich jetzt hier ein schweres Bild, aber ich komme da später nochmal, wenn wir zu Jesu Füßen ruhen dürfen. Das hat was. Das hat was. Das hat was ganz Tiefes, aber dazu komme ich später nochmal. 1,9, Kapitel 1,9, kommt das schon. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jene in ihres Mannes Haus. Das sagt sie zu Orpah und zu Ruth. Sie will es. Sie will, dass sie zur Ruhe kommen. Die haben beide ihre Männer verloren. Es war eine turbulente, unruhige Zeit. Und jetzt will sie, dass sie zur Ruhe kommen. Und so leitet sie ja auch den Kapitel 3 ein. Das meint sie damit. 3,1. Meine Tochter, ich will dir eine Ruhe suchen. Ne? Da ist eigentlich nochmal so eine, ist nicht Boas unser Verwandter? Und dann will ich dir nicht eine Ruhestatt geben. Das wird eigentlich ziemlich stark geschrieben. Und die Zeitspanne in diesem Kapitel sind eben jetzt nur 2 Tage. Und die Orte sind auch nur 2 Orte. Einmal die Tenne, wo sie schlafen legen, und einmal das Stadttor, wo Boas mit dem anderen Löser spricht. Aber was ist in dieser Geschichte das Geheimnis? Das Geheimnis der Levirats-Ehe ist folgendes. Erstmal, Levir ist lateinisch und heißt Schwager. Also ist nichts Außerirdisches, sondern ist einfach nur der Schwager. Und das sehen wir im Hebräischen genauso wie in anderen Ländern. Das gibt es heute noch im Sudan oder andere Länder, wo noch Familien angewiesen sind, wo sie sagen, wir brauchen Kinder, wir brauchen Erben, wir brauchen Nachkommen. Und wenn dann der Mann verstorben ist, dann ist der Bruder an die Reihe. Wir dürfen auch jetzt hier wieder nicht vergessen, dass in Ländern, die nicht unsere Standards haben, wo es Skorpione gibt, wo es Wasser gibt, was nicht in Ordnung ist, wo es viele Krankheiten gibt, die nicht behandelt werden können, wenn es Krankheiten gibt, gegen die man sich nicht schützen kann mit Impfen, dann leben wir auf einmal in einer ganz anderen Welt und dann gibt es da auch ganz andere Regeln, als die wir uns hier vielleicht vorstellen können. Also wenn jetzt die Frau als Witwe kinderlos geblieben ist, ist der Bruder, der Schwager dran, sie zu heiraten. Ich lese diese Verse einmal, damit wir es hören, in 5. Mose 25, die Verse 5 bis 10. Ich lese langsam, wer eine Bibel dabei hat, das war ja die Hausaufgabe, ne? Die Lieblingsbibel mitzubringen, der kann ja gut mitlesen, aber schaut einfach mal, was da steht. 5. Mose 25, 5 bis 10. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, wichtig, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll sie, seine Schwägerin, hingehen ins Tor vor die Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinen Brüdern seinen Namen zu erhalten in Israel und will mich nicht ehelichen. Das haben wir alle verstanden, ne? Ziemlich eindeutig. Okay, jetzt geht's weiter. Immer wieder achtet drauf, ne, so soll und sollen. Dann sollen ihm die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden. Wenn er aber darauf besteht und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm den Schuh von Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen, so soll man tun mit einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht bauen will, und sein Name in Israel soll heißen der Barfüßers Haus. Also auch noch eine symbolische Bedeutung hinterher. Ne? Anspeien, Schuh ausziehen und so weiter. Gut, also das ist jetzt Gesetz Gottes. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das könnt ihr ja selber nachlesen. Und dies gab es schon vor dem Gesetz Moses. Und zwar sehen wir dies praktiziert bei Tamar und Juda in 1. Mose 38. Also wir sehen hier, jetzt kannte die Umwelt Israel schon einiges und das ist auch oft so, dass das dann schon praktiziert wurde, aber teilweise bekommt auch Israel ganz andere Instruktionen. Der einzige Grund war, dass die Witwe nicht unversorgt blieb. Das war der Grund und das ist der barmherzige Gott, der dann nicht die Schultern zuckt und sagt, ja okay, dann war es das, sondern er sorgt dafür, dass auch eine arme Witwe zur Ruhe kommen kann. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch das Beispiel in Markus 12, Kapitel 18 bis 27. Da treten nämlich die Sadduzäer zu Jesus und bringen so ein Beispiel. Und jetzt sind es sieben Brüder. Sieben Brüder. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, die Sadduzäer, die leugnen ja die Auferstehung. Und dann geht es weiter und heißt es, wenn jetzt die sieben Brüder alle gestorben sind und hinterließen keine Kinder, wem seine Frau wird es denn im Himmel sein? Also die wollen Jesus foppen. Ne? Und weil sie glauben ja gar nicht an der Auferstehung. Und dann kommt das ganz klare Wort, das waren ja auch Theologen, das waren ja keine Ungebildeten, die Sadduzäer. Und dann spricht Jesus zu ihnen, ist es nicht so, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sein wie die Engel im Himmel. Das heißt also geschlechtslos. Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Moses bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach, ich bin Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und dann schließt Jesus und sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irrt sehr. Und das ist unser Trost, ne? Über Psalm 90 hinaus. Da beschreibt Mose das nicht so. Aber Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott Lebendigen. Lass mich das mal so flapsig sagen, ist heute Mittwoch, ist nicht Sonntag, ich habe keine Krawatte an und alles ein bisschen lockerer hier. Stellt euch mal vor, Gott schafft ein Paradies, setzt da Menschen rein und will Gemeinschaft haben. Das machen die Menschen Blödsinn, muss also aus dem Paradies vertreiben. Aber deswegen wird doch Gott kein Friedhofsgärtner. Der will doch Gemeinschaft mit uns. Und er will nicht die Toten verwalten. Der will mit uns Gemeinschaft, weil das der Gott ist, der Leben schafft. Alles Leben kommt von ihm. Da können wir selbst heute mit Reagenzgläschen nicht viel machen, wenn wir kein Leben haben. Wir sind ja in einer Zeit, wo die Blutspenden immer weniger werden. Und wo sich viele Gedanken machen, wie geht denn das weiter, wenn keiner mehr spendet. Und auf der anderen Seite gibt es Statistiken, die belegen, dass da, wo Blut empfangen wurde von einem Spender, dass da die Krebsrate steigt. Wir leben doch in einer Zeit, wo wir merken, das Leben kommt nicht aus dem Reagenzglas. Das kommt auch nicht vom Kunstdünger, sondern vom Segen Gottes. Aber hier bei dem Buch Ruth, da haben wir wahrscheinlich nicht so sehr den Schwerpunkt auf die Levirats-Ehe. Da haben wir mehr den Schwerpunkt auf den Löser, von dem ich schon sprach. Und so wird auch Obed angesehen als der Sohn von Naomi und als der Urvater Isaaks und damit auch Davids und Jesus ist. Also da kommen wir dann in Kapitel 4, 21, was immer das sein wird, möchte mich hier nicht festlegen. Aber nochmal, Gottes Führung schließt menschliche Weisheit nicht aus. Naomi ist jetzt mit einem guten Rat dabei. Wir müssen uns halt vorstellen, die sitzen zu Hause alleine und Naomi überlegt, wie geht es jetzt weiter? Mein Leben ist bald zu Ende, aber Ruth, wie geht es mit Ruth weiter? Und weil sie ihr Ruhe schaffen will, will sie auch für das Wohlergehen sorgen. Und das besonders natürlich jetzt hier, in Zeichen der Trauer. Das heißt also, wir sollen nicht passiv nur auf dem Stuhl sitzen, sondern wir sollen wirklich Mut fassen, wie der Psalmist, wie in Sprüche 16,3 das heißt, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Wir dürfen beides. Wir dürfen Gott das zutrauen, dass er die Situation wendet. In Kapitel 3, jetzt komme ich mal ganz kurz zu 2,4, da sehen wir, dass Boas ein Verwandter ist, was uns ja schon vorher gesagt wurde. Und da sagt sie, siehe Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese nach Gerste auf seiner Tenne. Und jetzt geht es ganz praktisch, so bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Und wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle. Mal ganz langsam wieder. Also das Dreschen geschah auch von der Tenne. Das heißt, wir brauchen hier einen Platz, der ebenerdig ist und der einen festen Untergrund hat. Und können wir nachlesen, 5. Mose 25,4. Und danach musste das Korn vom Weizen getrennt werden. Sie kennen alle diese übliche Geschichten, was da so passiert. Das heißt also, wir haben einen Ort mit festem Untergrund, der Ochse läuft mit seinem Dreschlitteln darüber und dann haben wir also erstmal schon den ersten Arbeitsgang. Dann kommt der zweite und zwar muss jetzt geworfelt werden, die Spreu vom Weizen trennen. Und das geschah selbstverständlich an einem Ort, wo es gewöhnlich windig war, oft auf einem Berghang. Und hier in unserem Text beschreibt es in 3,6, dass sie hinuntergehen soll. Und Boas geht nachher zum Stadttor hinauf in Kapitel 4,1. Also es scheint so eine Örtlichkeit gewesen zu sein, wo es windig war. Und es ist nichts Außergewöhnliches nachzulesen, Richter 9,27, Jesaja 9,2, Hosea 9,1, dass das dann auch gerne fröhlich dazu ging. Es war Erntezeit. Man dankte Gott und man war frohen Mutes. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle einen über dem Durst getrunken haben, aber selbstverständlich haben sie auch am Wein Zuspruch genommen und haben sich gefreut. Komm doch jetzt nochmal auf Vers 3. Bade dich, salbe dich und zieh dein Kleid an. Das ist dasselbe, was wir heute auch machen würden, wenn wir irgendwo hingehen, zum Geburtstag eingeladen werden, vielleicht zu einer Hochzeit oder zu einem größeren, dass wir da auch ein bisschen Parfüm anlegen, gar keine Frage. Das gilt in der Schrift für Männer und für Frauen. Und das Wort Kleid, was wir hier haben, ist kein besonderes Abendkleid. Es ist nicht besonders raffiniert geschnitten, weil dieses Kleid trugen sowohl die Männer als auch die Frauen. Das war einfach ein langes Gewand. Und Ruth sollte sich also jetzt gut kleiden, sollte gut riechen, aber gut kleiden, mehr war es nicht. Wir sehen in 2. Samuel 12,20, da sehen wir David nach seiner Trauer. Wir wissen ja, dass das Kind stirbt. Und nach der Trauer heißt es in 2. Samuel 12,20, da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen und aß. Und das kann eine symbolische Handlung auch hier bei Ruth sein, dass sie jetzt für ihre Witwenzeit das abschließt, dass sie wieder frohen Mutes wird, dass sie Hoffnung aufnimmt. Vielleicht kommt ja dann doch noch etwas. Also das kann also hier ein ganz bedeutsames sein, dass sie also quasi hier einen gewissen Schlussstrich zieht, ohne zu wissen, wie die Geschichte aufgeht, aber sie zeigt jetzt ihre Bereitschaft. Dann heißt es also, Ruth sollte sich jetzt Boas nicht zeigen, bis er sich schlafen gelegt hat. Und das hat natürlich einen gewissen Grund. Nur so konnte Boas, falls er ablehnt, sein öffentliches Gesicht bewahren. Hätten die das vorher publik gemacht und Noas hätte Nein gesagt, dann wäre irgendwas passiert. Aber so konnte Boas in aller Ruhe Ja oder Nein sagen, es hat ja nie jemand gesehen. Auf der anderen Seite begibt sich Ruth jetzt in Gefahr. Denn wenn Boas nicht so einen starken Charakter hat, dann ist sie jetzt in Gefahr, dann hat sie jetzt ein Problem. Und das Wort, was jetzt hier im Alten Testament häufig vorkommt, diese Blöße aufdecken, kommt hier in diesem Kontext nicht vor. Da wird etwas anderes, weil es um die Füße geht. Und um die Füße aufdecken gibt es nur eine Parallelstelle in Daniel 10,6, aber da sind es die Beine, nicht die Füße. Also hier sind es wirklich die Beine. Und Vers 7, 8 und 14 sprechen eindeutig von Füßen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass man gewöhnlich also ein langes Gewand hatte, also eine Art Mantel, mit dem man sich zudeckte, da es nachts kalt wurde. Und dieser Mantel gehört zum Lebensnotwendigen und durfte auch über Nacht nicht gefändet werden. In 2. Mose 22, 25 und 26 heißt es: Wenn du den Mantel zu Pfand nimmst, so sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für sein Leib, worin soll er sonst schlafen? Auch gar wieder, denn Gott geht ins Detail rein. Ganz absolut zuverlässig hier, dass er das behalten darf. Ein Mantel durfte man ihm nicht nehmen, weil es das Einzige war, was er hatte. Es ist sicherlich möglich, dass dieser Text eine Anspielung ist auf andere Texte. Da komme ich gleich noch zu. Aber es ist hier ein Handeln in einer Nacht, das eine ganz tiefe Bedeutung hat. Und ich komme spätestens in Kapitel 4 noch einmal darauf zurück. Auf jeden Fall ist hier Ruth die Urahnin von Lot. Und zwar, wenn wir das nochmal vor Augen halten, Lot, seine Frau, stirbt. Die Töchter erkennen, jetzt gibt es keinen Mann mehr. Machen Vater betrunken, schlafen mit ihm. Das erste Kind ist Moab. Ruth war eine Moabiterin. Also sie kommt da wieder zurück. Das zweite Kind von der jüngeren Schwester, das nennt sie Ben-Ami. Und da kommen die Amoriter her. Also Ruths Verhalten kann sein, dass es jetzt der Stammesmutter gegenübergestellt wird. Und da können wir auch jetzt nochmal in diese Geschichte von Tamar und Juda reingucken. Auch so ein Kompromiss einer Levirats-Ehe. Sie heiratet, der Bruder stirbt. Der Bruder heiratet sie, der stirbt auch. Dann passiert Folgendes, dann sagt Juda: Okay, wenn mein Jüngster älter ist, dann könnt ihr heiraten. Aber er vergisst das. Dann geht er zum Schafscheren in der Nähe. Tamar, die ehemalige Schwiegertochter, verkleidet sich als Prostituierte. Und was macht Juda? Er geht zu ihr hin. Jetzt will die Frau ein Pfand haben. Und dann gibt er ihr einen Stock und alles Mögliche. Und weil er wollte ihr Ziegen versprechen. Er sagt: Okay, nehme ich das als Pfand, kriegst du das zurück, wenn du mir die Ziegen bringst. Jetzt wird sie schwanger, kommt zurück und weiß jetzt, von wem sie schwanger wurde, weil er bekommt jetzt seine eigenen Sachen zurück. Also das ist auch so ein Kompromiss aus Levirats Ehe, weil Juda sein Wort nicht gehalten hat, ist sie hinterlistig geworden. Was wir sagen können ist, alle drei Geschichten beginnen mit einer Trennung. Das ist, worauf ich auch einen gewissen Fokus legen möchte. Alle drei Geschichten beginnen mit einer Trennung. Lot hat sich von Abraham getrennt. Ja, es heißt in 1. Mose 13, 11, da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Und so trennen sie sich. Die Herden werden zu groß. Ein logischer Kompromiss, wir trennen uns. Das zweite ist, Juda trennt sich von seinen Brüdern. In 1. Mose 38, 1, es begab sich um diese Zeit, dass Juda hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Abdullam, der hieß Hira. Juda. Und jetzt kommt Ebimelech, wohnt in Juda und zieht nach Moab. Und er trennt sich jetzt auch wieder zur Zeit der Richter wegen der Hungersnot von seinem Land, von seiner Verwandtschaft. Ich glaube, dass hier ein ganz starker Finger Gottes liegt, dass wir uns nicht trennen sollen. Ich hatte das ja auch in der Auslegung des Hebräerbriefes gesagt. Der Schreiber sagt immer wieder, dass wir nicht loslassen sollen. Dass wir festhalten sollen an dem Bekenntnis. Und ich glaube, auch hier für uns als Gemeinde ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Dinge vielleicht nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. lasst uns nicht trennen. Und wenn wir in eine andere Gemeinde gehen, okay, aber niemals aus der Gemeinde raus. Denn da sind wir wirklich für den Feind angreifbar. Wenn wir erstmal anfangen, unregelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Wenn wir erstmal anfangen, unregelmäßig irgendwelche Kontakte aufzunehmen, dann ist der Widersacher ganz schnell dabei und trennt uns, dann schneidet er die Leitung durch. Und wir sehen, dass diese Katastrophen, die hier alle geschehen sind, immer wieder mit Trennung zu tun hatte und immer wieder auch mit Tod zu tun hatte. In der ersten Trennung, da passiert nämlich Folgendes, dass Lot seine Frau verliert. Sie dreht sich um und erstarrt und bleiben die zwei Töchter über. Und das sind immer wieder die Ehemänner, aber die Frauen, die hier das Geschick in der Hand nehmen. Ne? Tamar nimmt das Geschick in ihre Hand und wird Juda dann zu mächtig. Und jeweils, wie gesagt, sind es die Frauen, die die Initiative ergreifen und die der Geschichte dann eine Trendwende geben. Dann haben wir quasi die drei Namen einmal, das ist Lot, Juda und Obed. Und da kommen die quasi her, das müssen wir als Zusammenhang sehen. Also auch wenn das Buch in der Zeit der Richter geschrieben wurde, hat es doch eine Verknüpfung zu dem, was vorher war. Ist also nicht etwas völlig Neues. Und jetzt müssen wir auch dann wissen, dass in dieser Geschichte sich nicht nur die davidische Linie reinlegt, sondern eben die messianische. Und Jesus kommt vom Stamm Juda. Er kommt nicht vom Stamm Levi. Das hatte ich ja damals auch im Hebräerbrief gesagt. Die Leviten, das waren die hohen Priester. Aber Jesus war aus der königlichen Linie. Und bei ihm kommt eben beides zusammen wie bei Melchisedek, dass eben da beides zusammengeführt wird. Es wird hier kein Druck, kein öffentlicher Druck auf Boas ausgeübt. Wenn Boas abgelehnt hätte, gesagt, nein, danke, dann wäre es so gewesen. Dann wäre sie aufgestanden und nach Hause gegangen. Jetzt kommen wir aber zu Vers 7 bis 9. Weisheit lässt sich etwas sagen. Sie sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, will ich tun. Vers 6, sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hat. Da muss ich mal einschieben, wir wissen nicht alles, was sie gesagt hat. Weil Ruth verhält sich gleich anders, als wir uns vorstellen würden. Aber warum sie das macht, wissen wir nicht. Schauen wir uns das mal langsam an. Vers 7. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge und er ging hin und legte sich hin und hinter einem Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte seine Füße auf und legte sich hin. Ich denke, hier ist so eine Mischung zwischen dem, was Gott zulässt, und was Menschen sich auch ausgedacht haben. Wir haben ja nur ein Leben. Ne? Und dieses Leben gilt es jetzt unter Gottes Leitung zu stellen. Und die alltäglichen Begegnungen, die ich habe, das ist ja das Leben, das ich führe. Ich habe das früher war ich ja auch als Jugendpastor unterwegs und habe das so fest festgestellt, dass Menschen immer sagen, ich möchte dem Herrn bedingungslos leben. Aber es gibt nur ein Leben. Und dann müssen wir erkennen, was sind die Gelegenheiten des Alltags, wo ich den Herrn bekennen kann, wo ich ihm dienen kann. Das heißt in Jakobus 3,17, die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste lauter, danach friedsam, gelinde, lässt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit, guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Lässt sich was sagen. Das gilt auch mir. Das gilt, glaube ich, jedem, wenn man sich was sagen lassen muss. Auch manchmal, in meinem Fall, von Jüngeren, von meinen Kindern. Nicht nur von meinem Vater, der älter ist, aber auch von Jüngeren. Dass wir uns was sagen lassen. Sehen wir den Timotheus als Gemeindeleiter. Niemand verachte deine Jugend. Das hat nicht damit zu tun, dass wir alt sein müssen, um was zu sagen haben. Die Älteren haben selbstverständlich die Weisheit. Aber auch ein Jugendlicher kann etwas sagen. Ich denke an das Beispiel, weiß nicht, habt ihr das auch schon mal gehört, das soll sich in Kanada zugetragen haben. Da war es so gewesen, dass es lange nicht geregnet hat. Lange nicht geregnet hat. Und da haben die ganzen Farmer gesagt, also jetzt müssen wir mal einen Tag einlegen, wo wir wirklich nur beten um Regen. Und es soll so gewesen sein, dass der kleine Junge als Einzigste den Schirm dabei hatte. Ja. Weil ihm war klar, wenn wir jetzt um Regen beten, dann muss es beten. Und ich sage das, das ist wirklich so gewesen. In Kenia hatten wir eine Situation, da war unser Ältester, ich weiß es nicht, ich schätze 7, 8 Jahre alt. Da hatten wir Beton oder wollten Beton gießen, hatten alles vorbereitet. Aber es regnete und regnete und regnete und wir konnten nicht mit dem Betongießen anfangen, weil es alles zerlaufen wäre. Und da hatte ich da 60 Bibelschüler, die alle helfen wollten. Da stand der Beton, Kies, Zement, war alles da. Wir konnten nicht arbeiten. Und dann fragt mich mein Sohn Sebastian, Papa, warum beten wir nicht? Bibelschule, Leute, da muss man mal drauf kommen. Ne? Dann haben wir gebetet. Und 2 Stunden später kam Wind auf und wir konnten bis zum Abend einiges schaffen. Aber da muss man erstmal drauf kommen, dass man auch beten kann und glauben kann. Geschwister, es ist so einfach. Ich hatte das ja schon gesagt, Adolf Schlatter hat gesagt, die Bibel ist kein müheloser Besitz. Das heißt aber nicht, dass wir die Bibel studieren, sondern die Bibel studiert uns. Das ist unser Spiegel, da gucken wir rein und dann sagen die, wo wir stehen. Ruth ist also hier bereit, den Plan von Naomi umzusetzen. Und jetzt ist, wie gesagt, nur gut, dass Boas einen guten Charakter hatte und Ruth als Moabiterin ihm nicht ausgeliefert ist. Und dann gucken wir mal ganz kurz in die Verse 8 bis 11. Nicht die Äußerlichkeiten des erotischen überzeugten Boas, sondern die Treue, die äußerlichen Reize verwalten. Es heißt in Vers 8, muss ich nochmal gucken, als nun Mitternacht erschrak der Mann, beugte sich vor und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach zu ihr, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Bereite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist Erlöser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich tun. Das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugsame Frau bist. Da wird sie jetzt aufgenommen. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes hier, dass das anerkannt wird, was sie getan hat. Aber auch dieses Wort, ich bereite deinen Zipfel aus über das Gewand, das hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Das ist ja eigentlich das Bild zur Ruhe kommen und das ist ja auch eigentlich auch das, was Jesus sagt. Jesus sagt in Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gekommen sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine Henne, ihre Küklein unter ihren Flüglein, und ihr habt nicht gewollt. Nehmen wir doch Zuflucht bei Gott. Gehen wir unter seine Decke, in seine Geborgenheit. Ich denke einfach, das sind so Bilder hier, etwas aufschlagen. Wie oft haben wir als Eltern bei unseren Kindern die Decke zugeschlagen, damit sie es warm haben? Ganz praktisch. Aber wie schön, wenn wir heute Abend die Bettdecke aufschlagen und einfach wissen dürfen, ich bin geborgen und habe Zuflucht bei Gott. Dann haben wir viel mitgenommen aus dem Buch. Dass Boas nachher für sie sorgen wird, das nehmen wir vorweg, das wisst ihr. Aber genauso ist Gott auch. Nur wir müssen zu ihm gehen. Was hätte es Ruth gebracht, wenn sie woanders hingegangen wäre? Sie musste zu Boas gehen, zu ihrem Löser. Und wir müssen zu Jesus gehen, unserem Erlöser. Ich muss an dieser Stelle wieder abbrechen und möchte mich auch von allen Geschwistern in den Lautsprechern nochmal verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und so Gott will, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.